Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer und es ist einiges los zu Beginn dieser Woche in Sachen Anti-Corona-Maßnahmen in der Politik. In Brüssel erhöht die EU-Kommission den Druck auf Impfstoffhersteller AstraZeneca und sie schlägt neue Reisebeschränkungen vor. In Deutschland gibt es Forderungen, dass Hartz-IV-Empfänger einen Corona-Zuschlag bekommen sollen. Über das alles berichten wir natürlich. Wir schauen in die USA, wo heute die zweite Impeachment-Klage gegen Donald Trump eingereicht wird. Und nach den Korruptionsvorwürfen von Alexei Nawalny, jetzt reagiert Putin. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es um ein Urteil und viele offene Fragen vor dem Ende des Lübcke-Prozesses. Impfungeduld ist eine Wortschöpfung, die nicht von mir ist, aber inzwischen hin und wieder in sozialen Netzwerken zu lesen ist. Sie soll das Gefühl beschreiben, das viele Impfwillige gerade haben. Ein Gefühl, das sich bei vielen in der EU verstärkt haben dürfte, als sie Ende der vergangenen Woche die Nachricht hörten. Der Impfstoffhersteller AstraZeneca sagt schon vor der Zulassung in der EU, es gibt Lieferprobleme und dadurch Verzögerungen. Das sorgt für einen veritablen Streit zwischen EU und Hersteller. Peter Kapern berichtet.
Pascal Soriot, so heißt der Vorstandsvorsitzende des Pharmakonzerns AstraZeneca. Heute Morgen hat er mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen telefoniert. Und man darf annehmen, auch ohne dabei gewesen zu sein, dass es kein besonders freundliches Telefonat war.
She reminded Mr. Soriot that the EU has invested significant amounts in the company upfront, precisely to ensure that production is ramped up.
Sie habe den Vorstandschef daran erinnert, dass die EU enorme Geldsummen, nämlich 336 Millionen Euro, in das Unternehmen investiert hat, damit die Impfstoffproduktion hochgefahren werden kann. So schilderte es von der Leyen-Sprecher Erik Mamea am Mittag in Brüssel. Diese Erinnerung scheint aus Sicht der EU-Kommission angebracht gewesen zu sein, angesichts der Tatsache, dass AstraZeneca am vergangenen Freitag die EU darüber informierte, dass statt der vertraglich zugesicherten Zahl von 80 Millionen Impfstoffdosen im ersten Quartal leider nur 31 Millionen Impfstoffdosen geliefert werden können. Der Grund dafür seien Probleme bei Zulieferern innerhalb der EU, so die lapidare Begründung. Was die EU-Kommission, aber auch die Mitgliedstaaten und Europaabgeordnete so aufbringt, ist die Tatsache, dass die Liefermengen für andere Länder, etwa für Großbritannien, offensichtlich nicht zurückgefahren werden. Der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese.
Andere Teile der Welt, wie zum Beispiel Großbritannien, einfach weiter zu beliefern, als sei nichts geschehen. Aber einseitig in der EU zu kürzen, ist völlig inakzeptabel.
Heute Mittag gab es dann eine Sitzung des sogenannten Lenkungsausschusses, in dem Vertreter der Mitgliedstaaten, der Kommission und der Pharmaunternehmen vertreten sind. Die Beratungen wurden nach einigen Stunden unterbrochen. Sie seien frustrierend gewesen, hieß es hinterher aus Teilnehmerkreisen. Man habe nicht den Eindruck gewonnen, AstraZeneca habe den Ernst der Lage verstanden. Die Mitgliedstaaten haben das Unternehmen gebeten, bis heute Abend darüber nachzudenken, ob man nicht doch am vertraglich vereinbarten Lieferplan festhalten wolle, so hieß es weiter. Dann werde es nämlich ein weiteres Meeting geben. Was nach einem Ultimatum klingt, wurde kurz darauf von EU-Kommissarin Stella Kyriakides untermauert.
The European Union will take any action required to protect its citizens and rights.
Alles Notwendige werde die EU tun, um ihre Bürger zu schützen und ihre Rechte zu verteidigen. Am Nachmittag hatte die Kommissarin die Einführung eines sogenannten Transparenzregisters angekündigt. Das heißt, künftig muss jeder Export von Impfstoffen aus der EU vorab angezeigt werden. Dieses Transparenzregister ist nichts anderes als die Vorstufe für die nächstgrößere Waffe, die die EU einsetzen könnte. Der Export von hier produzierten Impfstoffen könnte verboten werden. Und zwar nicht nur der Export von AstraZeneca-Impfstoffen, sondern auch der Export von BioNTech-Pfizer-Vakzinen. Peter Liese.
Why should the European Union allow any vaccine to go to the UK if we don't get vaccine from the UK?
Warum sollte die EU den Impfstoffexport nach Großbritannien zulassen, so Liese, wenn die EU keine Impfstoffe von dort bekomme? Aus der Kommission hieß es zudem, man denke derzeit nicht an die Enteignung von Patenten auf Impfstoffe. Die Botschaft zwischen den Zeilen lautet, das könnte sich aber auch ändern und das wäre dann das stärkste Geschütz der EU. Es gibt aber auch andere Stimmen. Timo Wölken etwa, der SPD-Europaabgeordnete, hält nichts von einem Rechtsstreit mit AstraZeneca.
Wir sollten auch vermeiden, jetzt langwierige gerichtliche Auseinandersetzungen zu führen, zum Beispiel, ob in Europa produzierte Impfdosen noch in andere Länder exportiert werden können. Hier brauchen wir jetzt ganz schnell am runden Tisch eine pragmatische Lösung.
Ob es dazu kommt, wird sich möglicherweise schon sehr bald zeigen.
Informationen von Peter Kapern. Aggressiver und unberechenbarer sollen einige Mutationen des Coronavirus sein. Momentan erkennbar am Humboldt-Klinikum in Berlin, dass wegen gehäufter Fälle einer Mutation komplett unter Quarantäne gestellt wurde. Dabei geht es um die Variante, die vermehrt in Großbritannien aufgetreten war. Auch die Bundesregierung warnt heute nochmal vor der Ausbreitung gefährlicher Varianten. Die EU-Kommission hat derweil neue Reiseregelungen vorgeschlagen. Paul Vorreiter.
Die epidemiologische Lage bleibt angespannt. Hinzu kommt die Gefahr durch Virusmutationen. Das sind Gründe, warum die EU-Staats- und Regierungschefs und Chefinnen vergangene Woche die Kommission aufgefordert haben, die geltenden Empfehlungen zur Einschränkung des Reiseverkehrs zu überarbeiten. Heute stellte das Kommissarenduo Didier Reinders und Ilva Johansson die aktualisierte Fassung dann vor. Die wichtigste Regel ist und bleibt dabei denkbar kurz und knackig.
The first recommendation is don't travel.
Und falls Reisen doch notwendig sind, empfiehlt die Brüsseler Behörde ein strengeres Vorgehen. Hierzu sollen im bestehenden Farbwarnsystem, das von der EU-Krankheitsbekämpfungsbehörde ECDC aktualisiert wird, künftig auch vor dunkelroten Regionen gewarnt werden. Das sind Regionen, in denen eine Inzidenz von 500 pro 100.000 Einwohner im Zeitraum von 14 Tagen erreicht oder überschritten wird. Zurzeit betrifft das unter anderem Spanien, Portugal, Niederlande, aber auch Regionen im Osten Deutschlands. Ohnehin sieht die Europakarte gerade wie ein großes rotes Farbfeld aus. Es gibt nur wenige grüne oder orangene Flecken, etwa Finnland oder manche griechische Inseln. Wer aus einer dunkelroten Region in einen anderen EU-Staat einreist, soll also striktere Regeln befolgen. Dazu zählt, bereits bei der Einreise einen Test parat haben und in Quarantäne gehen müssen. Das soll auch für das Personal kritischer Berufszweige gelten, allerdings sind Ausnahmen vorgesehen, etwa bei Lastwagenfahrern auf der Durchreise. Einwohner des Ziellandes sollen den Corona-Test auch erst bei Ankunft machen müssen.
First, the Commission proposes that all non-essential travel to and from high-risk areas.
Die EU-Kommission empfiehlt zunächst, dass von jeder nicht notwendigen Reise von und in Gebiete mit hohem Ansteckungsrisiko eindringlich abgeraten werden soll, bis sich die epidemiologische Lage verbessert hat. Und wir rufen die Mitgliedstaaten dazu auf, die Regeln für den grenzüberschreitenden Verkehr an die Bestimmungen für den inländischen Reiseverkehr anzugleichen.
In the entire European Union, not only for cross-border travels, but also inside the different territories of the member states,
sagte Didier Reinders. Pendler oder Personen, die in Grenzregionen leben, sollen jedoch von einer Quarantänepflicht befreit werden, falls sie oft aus beruflichen Gründen hin und her fahren müssen. Auch sollten Testanforderungen zumutbar sein. Grenzregionen, in denen auf beiden Seiten eine ähnliche Pandemielage vorherrscht, sollten ganz von einer Testpflicht absehen. Der zweite Teil der Empfehlung, der betrifft Einreisen in die EU aus Drittstaaten.
For any travel to the European Union, there should be a PCR-Test.
Bei jeder Einreise in die EU muss das negative Ergebnis eines PCR-Testes vorliegen, der bis zu 72 Stunden alt sein darf. Mitgliedstaaten sollten auch zusätzliche Maßnahmen ergreifen bei Einreisen aus Ländern, in denen Virusmutationen festgestellt wurden. Diese zusätzlichen Maßnahmen können Selbstisolierung sowie Quarantäne und Kontaktverfolgung für einen Zeitraum von 14 Tagen beinhalten. So Ilva Johansson. Wie die Länder die Quarantäneregeln jedoch ausgestalten, will die EU-Kommission nicht vorgeben. Was die Mitgliedsländer von diesen Empfehlungen umsetzen, bleibt letztlich ihre Sache. Es sind nur Empfehlungen.
Aber auch wirtschaftliche Probleme durch die Pandemie verschärfen sich bei vielen. Ein Bündnis von Gewerkschaften und Sozialverbänden macht jetzt auf die aufmerksam, denen momentan jeder Euro zusätzlich besonders wehtut. Sie fordern wegen der Zusatzkosten in der Pandemie eine Erhöhung des Hartz-IV-Regelsatzes. Panayotis Gavrilis.
Ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Sozialverbänden, aber auch Umwelt- und Mieterschutzorganisationen fordert mehr Unterstützung für arme Menschen. Wer auf Arbeitslosengeld II oder Grundsicherung angewiesen ist, soll mehr Geld erhalten, mindestens 600 Euro monatlich. Und solange die Pandemie andauert, soll es auch einen Corona-Zuschlag von 100 Euro geben. Alleinstehende Hartz-IV-EmpfängerInnen bekommen seit Anfang dieses Jahres 14 Euro mehr, insgesamt 446 Euro im Monat. Das komme einem armutspolitischen Offenbarungseid gleich, heißt es in dem Aufruf, den auch Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK, unterschrieben hat.
Für Menschen, die Grundsicherung bekommen, reicht das Geld schon heute nicht. Und wenn jetzt noch Extrakosten dazukommen, wie zum Beispiel durch Masken oder Desinfektionsmittel, dann reicht das Geld eben noch weniger wie vorher schon. Und deswegen fordern wir eben 100 Euro mehr sofort für Menschen, die Grundsicherung bekommen.
Kostenlose Laptops über das Jobcenter für Kinder aus Familien mit niedrigen Einkommen, um von zu Hause aus lernen zu können, lautet eine weitere Forderung. Und wer die Miete nicht mehr zahlen kann, soll vor einer Kündigung geschützt werden. Ein sogenanntes Mietenmoratorium hat es im vergangenen Frühjahr gegeben. Bentele im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio warnt vor einer wachsenden sozialen Ungleichheit.
Im Moment ist ganz deutlich, dass für viele Menschen, die eben wenig Geld haben, die Situation immer prekärer und schwieriger wird. Die Menschen mit hohen Vermögen leiden deutlich weniger unter der Corona-Pandemie. Der Staat hat hier eine riesige Verantwortung. Es werden einerseits große Hilfspakete für große Unternehmen geschnürt und genau diese Hilfen brauchen jetzt eben auch Menschen, bei denen es wirklich auch ums pure Überleben, um die Existenz geht.
Auch Grünen-Parteichefin Annalena Baerbock fordert mehr Unterstützung für Bedürftige.
Es wäre jetzt sinnvoll, zumindest einen Corona-Zuschlag von 100 Euro für Erwachsene und 60 Euro für Kinder, gerade mit Blick auch auf die Schulmaterialien, unverzüglich bereitzustellen.
Sozialminister Hubertus Heil hatte erst vor wenigen Tagen für einen Corona-Zuschlag geworben. Wie hoch ein solcher Zuschuss sein könnte, dazu hatte Heil keine Angaben gemacht. Was die Versorgung mit medizinischen Masken angeht, scheint es aber möglich, dass man wie bei älteren Menschen Gutscheine an Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger verteilt, damit diese sich zum Beispiel FFP2-Masken in Apotheken holen können. Das ist auch für den CDU-Politiker und Sprecher des Arbeits- und Sozialausschusses im Bundestag Peter Weiß denkbar. Die Forderung der Sozialverbände, Regelsätze für Sozialleistungen zu erhöhen, wies Weiß im Deutschlandfunk allerdings zurück.
Das ist kein Willkürsystem, wo man einfach was drauflegen kann, sondern das wird sehr genau ermittelt nach einer Einkommens- und Verbrauchsstichprobe und danach werden die Regelsätze festgelegt. Und wenn wir uns darin nicht halten, glaube ich, würden wir für eine große Verunsicherung sorgen, zumal dieses System ja aus Steuern finanziert werden muss.
Was die Versorgung mit medizinischen Masken angeht für Menschen, die ALG 2 beziehen, wird man sich laut Regierungssprecher Steffen Seibert schnell beraten und eine Entscheidung fällen. Einen konkreten Zeitpunkt nannte er allerdings nicht. Ein Beschluss noch diese Woche kann aber durchaus möglich sein. Zu spät aber bemängeln einige, da die verschärfte Maskenpflicht bereits ab heute gilt. Die Linksfraktion fordert indes die Bundesregierung dazu auf, FFP2-Masken zentral zu beschaffen und einen Maximalpreis zu bestimmen.
Das war ein Beitrag von Panayotis Gavrilis. Griechenland und die Türkei sprechen wieder über Streitthemen. Schon allein das wird als Erfolg gewertet. Trotzdem, man solle nicht zu viel erwarten, hieß es vor dem ersten Treffen heute. Denn erst im vergangenen Sommer standen die beiden Nachbarn ja kurz vor einer militärischen Auseinandersetzung. Was zum ersten Tag schon bekannt ist, berichtet Christian Buttgereit.
Offizielle Verlautbarungen gibt es bisher nicht. Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldet aber unter Berufung auf Teilnehmer des Treffens, dass geplant ist, die Gespräche in Athen fortzusetzen. Die Delegationen hatten heute 3,5 Stunden miteinander gesprochen. Dabei sei es auch um mögliche nächste Schritte gegangen, heißt es aus Teilnehmerkreisen. Ob sich beide Seiten einigen konnten, worüber genau verhandelt werden soll, ist nicht bekannt. Die griechische Seite wollte ursprünglich allein darüber reden, wo die beiden Länder jeweils Bodenschätze unter dem Meer ausbeuten dürfen. Die Türkei wollte eine Reihe weiterer Punkte in die Verhandlungen einbringen, etwa ihre Forderung nach dem Abzug von Soldaten von griechischen Inseln, die der türkischen Küste sehr nah sind. Der Streit zwischen den beiden NATO-Partnern um Gasvorkommen im Mittelmeer wäre im vergangenen Sommer beinahe eskaliert. Dass beide Seiten nun wieder miteinander reden, wird als Zeichen der Entspannung gewertet.
Wie mächtig soziale Netzwerke im Internet auch im politischen Betrieb sein können, das hat sich schon auf vielen Erdteilen in unterschiedlichsten Facetten gezeigt. Die Erzählung reicht jedenfalls weit über Donald Trump auf Twitter hinaus. Zum Beispiel beim sogenannten Arabischen Frühling waren sie eine wichtige Plattform für Oppositionelle. Die Kombination aus Straßenprotest und Netz ist seit Jahren auch für die russische Opposition ein Mittel. Erst ein YouTube-Video mit Korruptionsvorwürfen gegen Präsident Putin und dann die Inhaftierung des Oppositionspolitikers Nawalny waren am Wochenende Auslöser beispielloser Proteste. Jetzt reagiert Putin. Tilko Gries.
Der heutige Montag gilt in Russland als Tag des Studierenden. Kein Feiertag, aber einer, an dem sich der Präsident mit Studentinnen und Studenten per Videoschalte verbinden lässt. Das Staatsfernsehen zeigte einen aufgezeichneten Mitschnitt. Wladimir Putin gab sich lässig, ohne Schlips und nicht, wie sonst, vor russischer Fahne, sondern an einem einfachen Tisch sitzend. Vielleicht auch das ein Hinweis darauf, was er zum zurzeit wichtigsten politischen Thema Russlands sagen wollte. Er lebe nicht im Luxus. Ein Student einer Hochschule in Ufa fragte nicht direkt nach dem Nawalny-Video, sondern in gewundenen Formulierungen nach der, Zitat, Recherche. Ob seine Frage vorher abgesprochen war oder nicht, ist nicht bekannt. Putin jedenfalls antwortete mit einem minutenlangen Monolog. Ich habe diesen Film nicht gesehen, einfach weil ich keine Zeit habe, mir solche Informationen anzusehen. Ich habe aber ausgewählte Szenen durchgeblättert, die mir meine Mitarbeiter vorgelegt haben. Ich möchte gleich auf Ihre Frage antworten. Nichts von dem dort Gezeigten, was als mein Eigentum bezeichnet wird, gehörte weder früher noch jetzt mir oder meinen nahen Verwandten. Niemals. Damit allerdings hat er die wesentlichen Argumente von Nawalny nicht entkräftet. Der Oppositionspolitiker hatte in dem knapp zweistündigen Film in penibler Detailarbeit Hinweise darauf zusammengetragen, welches Netzwerk von Verwandten, Freunden und Bekannten Wladimir Putins dazu beiträgt, die Ressourcen für den Bau und den Unterhalt des Palastes, der Nebengebäude sowie des gesamten Geländes zu erwirtschaften. Außerdem stützt sich Nawalny auf Aussagen zum Beispiel von Bauunternehmern und auf ihm zugespielte Dokumente über den Bau der Anlage. Wladimir Putin reagierte auch, jedenfalls indirekt, auf die Proteste vom vergangenen Samstag. Er betonte, jeder habe das Recht auf freie Meinungsäußerung, solange sie sich im Rahmen der Gesetze vollziehe. So äußert er sich fast immer, wenn es Meinungsunterschiede gibt. Problematisch daran ist, dass die russische Gesetzgebung es kaum mehr zulässt, dass sich Menschen selbst organisieren und politisch aktiv werden, um Kritik am Herrschaftssystem in Russland zu üben. Der Präsident betonte, Entwicklungen wie die Oktoberrevolution im russischen Zarenreich 1917 oder der Sturm des US-amerikanischen Kapitols Anfang Januar lehne er ab. Von Revolution allerdings war bei den weitgehend gewaltfreien Protesten am Samstag nichts zu hören und auch hatte die Menge nicht vor, staatliche Einrichtungen zu erstürmen. Schließlich erwähnte Putin den Beschuss des damaligen russischen Parlamentes in Moskau im Jahr 1993. Das ist noch gar nicht so lange her. Die jungen Leute, wenn sie Schüler sind, haben das nicht gesehen, darüber nichts gehört. Für sie ist das wie Napoleons Invasion von Moskau im Jahr 1812. Das ist so lange her, dass sie für diese Zeit kein Gefühl besitzen. Aber die Erwachsenen müssen es wissen und sich daran erinnern. Gerade verantwortungsvolle Menschen dürfen das in keinem Fall wieder zulassen. Wer mit Demonstrierenden am Samstag gesprochen hat, der weiß, es ist gerade dieser Tonfall gegenüber einer Generation, die gänzlich anders kommuniziert und andere Medien nutzt als Putin selbst, der aufstößt. Möglich ist, dass der Fernsehauftritt von heute diese Kluft noch weiter vergrößert.
Und wegen der erneuten Festnahme von Alexei Nawalny waren heute auch viele gespannt darauf, ob die EU-Außenminister vielleicht schon jetzt Strafmaßnahmen gegen Russland verhängen. Aber die Chefdiplomaten hatten zumindest noch keine harte Antwort an Russland. Bettina Klein berichtet.
Sofortige Freilassung von Alexei Nawalny und seinen Unterstützern. Das ist die Forderung, auf die sich die EU-27 verständigt haben, so Außenminister Heiko Maas.
Wir erinnern Russland daran, dass in der eigenen Verfassung Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und der Demonstrationsfreiheit festgelegt sind und dass die bilateralen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Russland natürlich dies auch zum Gegenstand haben werden.
Doch mit Sanktionen hat die EU es nicht eilig. Brutale Polizeigewalt und mehr als 3000 Festnahmen am Wochenende konnten daran nichts ändern. Erst soll ein Besuch des Außenbeauftragten Borrell in Moskau abgewartet werden. Über den will Borrell die Außenminister dann Ende Februar informieren. Dann erst soll es weitere Beratungen geben. Er teile nicht die Auffassung, dass man in schwierigen Zeiten nicht miteinander reden solle, im Gegenteil.
I don't share the opinion that when things go bad you don't talk. By the contrary, that's the moment in which to talk is still more required.
All dies, bevor der Gipfel im März eine strategische Diskussion über das Verhältnis zu Russland auf die Tagesordnung nimmt. Frankreich drängt seit längerer Zeit auf eine Annäherung zu Russland. Andere Staaten hatten im Vorfeld Borrell aufgefordert, die Reise nach Moskau abzusagen, angesichts der Entwicklungen um Nawalny. Osteuropäische und baltische Staaten forderten bereits jetzt Sanktionen, andere nicht. Einen konkreten Vorschlag, den Menschenrechtsmechanismus anzuwenden, liegt Josep Borrell zufolge nicht auf dem Tisch.
Some raised this question, others not, but it has not been any concrete proposal on the table.
Gefragt, ob er Nawalny bei seiner Reise nach Moskau treffen wolle, sagte Borrell, er würde sich darüber freuen. Eine Deadline für seine Freilassung oder andere Bedingungen gibt es allerdings nicht. Viel hänge jetzt davon ab, ob Nawalny nach 30 Tagen freikommt. Er werde eine klare Botschaft in Moskau überbringen, so der EU-Außenbeauftragte.
The arrest of Nawalny and the crackdown on supporters, the council considered it completely unacceptable.
Die Festnahme von Alexei Nawalny und die Niederschlagung der Proteste ist inakzeptabel. Der Rat verurteilt die Polizeigewalt und ruft Russland auf, Nawalny und die anderen Festgenommenen freizulassen.
And those detained.
Auch gegen die Türkei wurden keine Sanktionen verhängt. Man wolle die positiven Entwicklungen jetzt nicht durch Sanktionen belasten, so Außenminister Maas nach dem Treffen.
Es befinden sich keine türkischen Schiffe mehr in den strittigen Gebieten im östlichen Mittelmeer. Heute haben in Istanbul die Explorationsgespräche zwischen der Türkei und Griechenland begonnen. Das sind alles positive Signale, auf die wir lange gewartet haben.
Allerdings müssten diese positiven Entwicklungen nachhaltig sein. Auch das Verhältnis zu Großbritannien ist inzwischen ein Thema für die Außenminister. Das Vereinigte Königreich ist ein Drittstaat und bei den Brexit-Verhandlungen hatten die Briten es abgelehnt, ihr Verhältnis zur EU in der Außen- und Sicherheitspolitik zu institutionalisieren. Verärgert zeigt sich die EU darüber, dass die Briten der EU-Vertretung nicht den Botschaftsstatus zuerkennen wollen. Als einziges Land auf der Welt, betonte Josep Borrell, kein freundliches Zeichen aus Sicht der Europäischen Union.
Erstmal keine Sanktionen gegen Russland, das war ein Beitrag von Bettina Klein. Keine Woche ist der neue US-Präsident inzwischen im Amt. Da geht es wieder um den Mann, dessen Politik und auch Stil Joe Biden so gerne hinter sich lassen würde. Aber auch wenn Donald Trump inzwischen wieder im Golfresort statt im Weißen Haus wohnt, es wird sich in Washington auch weiter viel um ihn drehen, denn heute wird aller Voraussicht nach die Amtsenthebungsklage gegen Trump eingereicht. Doris Simon in Washington, was passiert denn heute jetzt genau?
Ja, das ist jetzt der zweite Akt im formalen Verfahren. Die sogenannten Ankläger des Repräsentantenhauses gehen rüber in den Senat heute Abend hier und tragen dort dann die Anklage vor. Morgen wird dann der Vorsitzende Richter des Supreme Courts vereidigt, der vor diesem Prozess dann vorsitzt, und auch die Senatoren. Das Verfahren selber wird aber erst in 2 Wochen beginnen. Die Republikaner hatten um Verzögerung gebeten, damit sich die Trump-Verteidigung sortieren kann und sie sich selber sammeln können. Und den Demokraten ist es auch recht, weil Joe Biden als Präsident ja wichtige Gesetzesvorhaben hat und auch noch Minister bestätigt werden. Insgesamt ist die Lage so, dass die Republikaner zunehmend abrücken von einer Verurteilung. Also eine Mehrheit scheint mehr als fraglich zu sein. Die Demokraten spüren das und sagen, wie zum Beispiel der Vorsitzende der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, ja, alle wollen das gerne hinter sich lassen, aber wenn wir alles unter den Teppich kehren, dann kommt kein Heilungsprozess zustande. Bernie Sanders hat gesagt, es müsse klar sein, kein Präsident könne jemals wieder einen Aufruhr anführen gegen die Vereinigten Staaten.
Jetzt wird in den Nachrichtenagenturen gerade gemeldet, es soll eine Untersuchung gegen Offizielle des Justizministeriums geben, ob sie den Ausgang der Präsidentschaftswahl beeinflussen wollen. Was steckt da dahinter?
Ja, das ist eine interne Untersuchung, die jetzt beginnt. Hintergrund ist ein Bericht der New York Times vom Freitag. Darin wurde berichtet, und mehrere andere Medien haben das inzwischen durch ihre Recherchen bestätigt, dass Jeffrey Clark, ein führender Mitarbeiter des Justizministeriums, ein Republikaner, mit dem Präsidenten vor Silvester einen Plan diskutiert hatte, um den geschäftsführenden Justizminister Jeffrey Rosen auszutauschen. Clark wäre dann an seine Stelle gerückt. Er hätte dann behauptet, wie auch der Präsident, es habe weit verbreiteten Wahlbetrug gegeben und Druck auf Parlamentarier in Georgia gemacht. Das ist dieser Staat, wo Biden mit knapp 12.000 Stimmen gewonnen hatte. Druck gemacht, um dort das Wahlergebnis umzukehren zugunsten des Präsidenten. Dieser Plan ist wohl ernsthaft diskutiert worden und Trump hat wohl erst davon abgelassen, nachdem die gesamte Spitze des Justizministeriums gesagt hat, wir werden geschlossen zurücktreten, wenn das passiert. Der Rechtsberater des Weißen Hauses, Pat Cipollone, hat wohl auch in diese Richtung auf Trump eingewirkt. Und erst dann ist dieser Plan fallen gelassen und dem wird jetzt nachgegangen.
Vielen Dank für diese Information live aus Washington, Doris Simon. Darf der Bundesverfassungsschutz die AfD zum Verdachtsfall machen und auch noch darüber sprechen? Die AfD will das gerichtlich verhindern, aber der erwartete Beschluss, so eine Art Zwischenschritt am Verwaltungsgericht Köln, der blieb heute aus. Nadine Lindner berichtet.
Die Erwartungen an diese Woche waren hoch, denn die Hinweise in Medienberichten hatten sich verdichtet, nach denen das Bundesamt für Verfassungsschutz in diesen Tagen entscheiden und verkünden würde, ob die AfD vom Prüf- zum rechtsextremen Verdachtsfall hochgestuft wird. Doch nun könnte dieser Zeitplan ausgerechnet von der AfD selbst durchkreuzt und verzögert werden. Die AfD hatte am Freitag 2 Klagen und 2 Eilanträge beim Verwaltungsgericht in Köln eingereicht. Sie wollte unter anderem verhindern, dass die AfD zum Verdachtsfall hochgestuft wird, beziehungsweise dass dies öffentlich bekannt wird. Dies war wenig überraschend, da die Partei immer angekündigt hatte, klagen zu wollen. Aus Äußerungen des Verfassungsschutzes von heute lässt sich ableiten, dass das Bundesamt offenbar eine Stillhalteerklärung abgegeben hat und sich nicht mehr in der Sache äußert, bis weitere Gerichtsentscheidungen gefallen sind. Wann das Verwaltungsgericht in Köln entscheidet, ist offen. Die zeitliche Choreografie des Verfassungsschutzes könnte wackeln, die so wichtige Entscheidung über die AfD könnte verstolpert werden. Genährt wurden die Erwartungen im Vorfeld vergangene Woche unter anderem durch den Chef des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz, Burkhard Köhler, der von einem intensiven Abstimmungsprozess innerhalb des Verfassungsschutzverbundes sprach. Der thüringische SPD-Innenminister Georg Mayer nannte eine AfD-Beobachtung im MDR nachvollziehbar. Kopfschütteln kommt dazu von den Grünen im Bundestag. Deren rechtspolitischer Sprecher Konstantin von Nott sagte, dass er irritiert über den Umstand sei, dass Informationen über eine gegebenenfalls bevorstehende Beobachtung der AfD ausgerechnet aus den Reihen der Innenministerkonferenz durchgestochen wurde. So von Notz in der Augsburger Allgemeinen. Dieses Vorgehen sei wenig hilfreich, so der Grüne von Notz.
Das war ein Beitrag von Nadine Lindner. 18.37 Uhr wird es, der Deutschlandfunk mit den Informationen am Abend. Es gäbe genug inhaltliche Themen zu besprechen für die Regierungspartei CDU aktuell. Nach der Wahl des neuen Parteivorsitzenden Armin Laschet ist die Partei aber noch viel mit sich beschäftigt. Das wurde heute nach der ersten Sitzung der Parteiführung mit dem neuen Chef deutlich. Katharina Hamberger berichtet.
Nach der ersten Sitzung von Präsidium und Vorstand mit ihm als neuen CDU-Vorsitzenden will Armin Laschet, so scheint es, vor allem ein Signal senden. Die CDU steht geschlossen, er hat den Rückhalt der Partei.
Dass nach diesem fast 10-monatigen Wettbewerb und nach einer Entscheidung, wo jeder Delegierte seine Präferenzen hatte, am Ende alle das Ergebnis akzeptiert haben, fast jeder, den schriftlichen Bogen noch einmal ausgedruckt hat, zur Post gebracht hat und dann mit über 80% eine Zustimmung und Unterstützung signalisiert hat. Das war eine wichtige Rückendeckung in diesem für uns so wichtigen Wahljahr.
83,35% hat Armin Laschet bei der Briefwahl bekommen. Deutlich mehr als beim digitalen Parteitag, dessen Abstimmungsergebnis mit dieser schriftlichen Wahl noch einmal bestätigt werden musste. Sprich, es haben auch einige aus dem Merz-Lager ihm seine Stimme gegeben. Die gilt es für Laschet jetzt auch zu halten. Die CDU verzeichnet kurz nach dem Parteitag auch mehr Ein- als Austritte, weiß Generalsekretär Paul Ziemiak zu berichten.
Auf Bundesebene ist es so, dass wir 350 Neueintritte haben und 250 Austritte. Die Austritte bewegen sich etwa in einem durchschnittlichen Rahmen. Wir haben aber eine erfreulich hohe Anzahl an Neueintritten.
So Ziemiak. Das dürfte wohl vor allem ein Signal an die Christdemokraten sein, die Merz immer als Kandidat der Basis gesehen haben und nicht Laschet. Es ist eine der großen Herausforderungen für den neuen CDU-Chef, die Reihen im Wahlkampfjahr hinter sich geschlossen zu halten. Die erste Hürde für ihn steht schon in wenigen Wochen an, nämlich die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am 14. März. Deren Ergebnis dürfte auch mitentscheidend sein bei der Frage, ob Laschet im Frühjahr der gemeinsame Kanzlerkandidat von CDU und CSU wird. Eine weitere Herausforderung, den unterlegenen Kandidaten Friedrich Merz einzubinden. Denn es gibt nach wie vor viele in der Partei, die sich das wünschen. Er habe ihm einen Posten angeboten, betont Laschet bei der Pressekonferenz nach den Gremiensitzungen.
Einen der wichtigsten Posten, den die CDU Deutschland zu vergeben hat, nämlich Mitglied des Präsidiums zu sein. Das hat Friedrich Merz leider nicht in Anspruch nehmen können.
Nun werde man über neue Möglichkeiten der Beteiligung sprechen. Als CDU-Vorsitzender geht es für Laschet auch darum, den Wahlkampf für die Bundestagswahlen mit vorzubereiten.
Wir haben heute den Generalsekretär beauftragt, jetzt in den nächsten Tagen mit dem Generalsekretär der CSU einen gemeinsamen Prozess für ein Regierungsprogramm vorzubereiten.
So Laschet. Ob er dann auch derjenige sein wird, der dieses Wahlprogramm als Spitzenkandidat der Union vertritt, wird sich erst im Frühjahr entscheiden.
Und mit diesem Beitrag von Katharina Hamberger enden diese Informationen am Abend, nicht ohne Ihnen noch unsere Kommentare ans Herz zu legen nach 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Darin auch die EU und der Konflikt um die Impfstoffmittellieferung. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.